Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Musik und Medizin, das Gesundheitsmagazin auf Bayernwelle Südost. Und das heute live aus der Lounge der Kreisklinik Trostberg auf der Siegerthöhe oberhalb der schönen Stadt Trostberg. Ja, wurde früher ein Patient mit Beschwerden im Bauchraum in die Klinik eingewiesen, so entschied der Chirurg oder der Internist jeweils meist allein über die Art und Weise der Behandlung. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben jedoch gezeigt, dass eine optimale Betreuung des Patienten am besten durch ein gemeinsames Vorgehen, also durch den Internisten und den Chirurgen, erzielt werden kann. Diese Erkenntnis wurde hier an der Kreisklinik Trostberg Rechnung getragen und erst im vergangenen Monat, also im Mai, das Bauchzentrum etabliert. Was sich hinter dieser neuen Struktur zweier oder auch mehrerer Fachbereiche verbirgt, vor allem welche Vorteile hier und nicht nur für den Patienten entstehen, darüber werden wir heute ausführlich sprechen und das mit diesen Gästen. Herr Prof. Dr. Thomas Glück, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin, und Herr Dr. Joachim Däuble, Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie, und beide hier in der Kreisklinik Trostberg. Und ich sage ganz herzlich willkommen, dass Sie beide zu Gast sind. Ja, und damit komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage, Herr Professor Dr. Glück. Unter einem Zentrum stellt man sich ja immer gleich was Großes, Besonderes, Spektakuläres vor. Aber dass es sich hier nur, in Anführungszeichen, um ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung handelt, was aber trotzdem modernste OP-Methoden anbieten kann, wissen viele noch nicht. Was war denn hier die grundsätzliche Idee, so ein genanntes Bauchzentrum zu gründen, und welches Konzept steht denn hier genau dahinter?
Ja, zunächst mal schönen guten Abend. Ja, so ein Zentrum ist ja jetzt hier nicht eine komplett neue Abteilung mit neuem Chefarzt und 5 Oberärzten und 100 Assistenten, sondern es ist eine Organisationsstruktur, die wir uns gegeben haben. Und Voraussetzung für so eine neue Organisation ist eine gute Kooperation zwischen den bestehenden Abteilungen Chirurgie und Innere Medizin, Gastroenterologie hier. Dann, damit man das hinbekommt, die Patienten gemeinsam zu behandeln. Speziell bei den Beschwerden im Abdominalbereich ist hier einfach die Überlappung zwischen diesen beiden Disziplinen relativ groß. Und wenn man dann diese Patienten gemeinsam behandelt, dann entfallen Zuordnung- und Abgrenzungsprobleme. Wie gesagt, das geht natürlich nur, wenn sich die beiden Abteilungen, allen voran natürlich die beiden Chefärzte, gut verstehen. Wir hatten in Trostberg schon immer eigentlich eine sehr gute interdisziplinäre Kooperation, und wir haben dann einfach gesagt, diesem tragen wir jetzt formal Rechnung und institutionalisieren diese Abläufe, die wir eigentlich immer schon gelebt haben, und insbesondere eben seitdem der Kollege Däuble hier Chefarzt geworden ist, vor gut einem Jahr etwa. Ja. Dabei behandeln wir natürlich jetzt in diesem Zentrum nicht irgendwie und machen irgendwelche neuen Therapien, die wir uns irgendwie aus den Fingern saugen, sondern wir setzen hier einfach die neuen aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Leitlinien und die Richtlinien der Fachgesellschaften um und bringen diese eben direkt an den Patienten. Dadurch, dass heutzutage die Mediziner, die Chefs werden, in der Regel extrem gut ausgebildet sind, kann man auch durchaus, und Sie haben das ja gesagt, an einem Krankenhaus der Regelversorgung hier wirklich up-to-date Medizin betreiben.
Ja, und gleich meine erste Frage auch an Sie, Herr Dr. Däuble. Auch ein herzliches Grüß Gott, dass Sie heute da sind oder wir zu Gast sein dürfen, sagen wir mal so. Sie, es wurde gerade die Leitlinien der Fachgesellschaften erwähnt. Welche sind denn diese zum Beispiel?
Ja, schönen guten Abend, Frau Stute. Auch ganz herzlich willkommen bei uns hier in Trostberg. Ja, Leitlinien, gerechtes Arbeiten oder wissenschaftliche Medizin an eine Klinik zu bringen, der Grund- und Regelversorgung, das haben wir beide uns zur Aufgabe gemacht. Und da macht die Medizin dann auch richtig Spaß. Und wenn man sich die Leitlinien unserer Fachgesellschaften anschaut, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Fachgesellschaften. Eine deutsche Gesellschaft für Chirurgie, für Allgemein- und Viszeralchirurgie, für Verdauungskrankheiten und Stoffwechselerkrankungen und so weiter. Eine unheimlich große, lange Liste an Gesellschaften. Und diese Gesellschaften bilden Arbeitsgruppen, in denen sie wiederum ihre Experten reinsetzen und die dann die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenfassen und Leitlinien herausgeben. Will man mal so sagen, das sind so Konsensus Konferenzen, in denen man sich dann abstimmt, was aus den Studien herausgezogen werden kann und dann eben auch in die Praxis umgesetzt werden kann. Wir beide sind das gewohnt von unseren vorherigen Arbeitsstellen und haben hier zusammen jetzt dieses Bauchzentrum gegründet und leben letztendlich dieses Bauchzentrum nicht nur ganz persönlich, sondern eben mit allen anderen Beteiligten auch. Wir wollen auf einer guten wissenschaftlichen Basis eben nicht Abteilungskämpfe führen, sondern eben gemeinsam letztendlich für den Patienten das Beste, was es momentan in Medizin gibt, hierher transportieren.
Erläutern Sie uns vielleicht nochmal diese Organisationsstruktur eines solchen interdisziplinären Behandlungskonzeptes.
Gut, also wenn der Patient mit den entsprechenden Beschwerden im Abdominalraum in die Notaufnahme...
Entschuldigung, die Zwischenfrage, Abdominalraum, also im Bauchraum.
Im Bauchraum, ja.
Sozusagen.
Wenn der Patient eben hier in notfallmäßig aufgenommen wird, eingewiesen wird vom niedergelassenen Kollegen, dann wird er zunächst mal in der Aufnahmestation untersucht. Es wird eine grobe Einordnung der Beschwerden vorgenommen, Abgrenzung von eben anderen Erkrankungen, die vielleicht Beschwerden machen, die irgendwie Bauchschmerzen bringen, aber eben dann doch nichts mit dem Bauch zu tun haben. Die werden dann anders abgearbeitet und dann bekommt dieser Patient in unserem System einen entsprechenden Markierungspunkt sozusagen, ja, und wird dann als interdisziplinär weiter behandelt, wird dann nach Möglichkeit schon von Beginn an auch von der jeweils anderen Fachdisziplin gesehen, kommt dann auf eine Station, das ist bei uns hier die Station 2a. Und dann werden regelmäßig gemeinsame Visiten zwischen der Abdominalchirurgie und der inneren Medizin abgehalten, teils eben durch die Chefärzte, teils durch die Oberärzte und der Patient dann bei entsprechender Gelegenheit oder nach Bedarf dann nochmals nachuntersucht.
Ja, und an der Stelle machen wir eine kleine Unterbrechung, melden uns gleich zurück. Ja, und wieder zurück zu Musik und Medizin und unserem heutigen Thema, das Bauchzentrum in Trostberg. Herr Dr. Däubel, sind solche interdisziplinären Behandlungskonzepte in deutschen Kliniken mittlerweile Standard oder handelt es sich hier mehr oder weniger um eine Art Pilotprojekt?
Nun, man kann es nicht als einen Standard in der deutschen Krankenhausgesellschaft so sehen oder Landschaft sehen. Es ist nicht etabliert, aber es gibt viele Krankenhäuser, die das machen. Viele schon seit gut 10 Jahren sehr erfolgreich machen. Im Wesentlichen hängt es davon ab, wie gut sich der Internist und der Chirurg verstehen. Ob sie Betten zählen und Patienten zählen oder ob sie einfach sagen, gut, wir machen gute Medizin und wir wollen das gemeinsam machen und an einem Strang ziehen, davon hängt es im Wesentlichen ab.
Kann man sagen, dass es mehr in den größeren Städten bereits verbreitet ist, wie München, Frankfurt, Berlin?
Also ich kenne es auch aus größeren Städten, wo es verbreitet ist und wo es aber auch einige schon wieder aufgegeben haben, weil es eben nicht funktioniert hat.
Ja, was umfasst denn alles so das Behandlungsspektrum eines interdisziplinären Bauchzentrums?
Nun, unter Bauch wissen wir, was wir verstehen. Mhm. Im Prinzip geht es den Verdauungstrakt von oben nach unten einmal durch, fängt mehr oder weniger in der Speiseröhre an, durchzieht dann den ganzen Magen-Darm-Trakt über den Dünndarm, Dickdarm bis zum Mastdarm. Dazwischen gibt es noch ein paar Organe wie Leber, Bauchspeicheldrüse, Milz und das umfasst unser gesamtes Spektrum.
Da werden wir ja später nochmal im Einzelnen auf die einzelnen Erkrankungen in den Bauchraum kommen. Herr Professor Glück, welche Auswirkungen hat denn das auf den stationären Aufenthalt des Patienten?
Nun, der Patient hat weiterhin natürlich seinen Stationsarzt als Ansprechpartner und ansonsten kommen dann eben die Ärzte, die Fachärzte der verschiedenen Disziplinen zum Patienten. Es ist also nicht so, dass der Patient dann von der einen Abteilung in die andere Abteilung gegebenenfalls hin und her geschoben wird, sondern der Arzt kommt zum Patienten, so wie das dann auch sein soll. Damit werden dann Umwege in der Untersuchung und Behandlung vermieden. Man schlägt gemeinsam fest, wie der Patient diagnostiziert und dann hinterher therapiert werden soll. Und damit gibt sich für den Patienten natürlich der Vorteil, dass sie in einen koordinierten Behandlungsplan mit der Erfahrung von 2 Fachbereichen eingebunden sind.
Wie wir ja anfangs erfahren haben, hat das neue Konzept aber nicht nur Vorteile für den Patienten, sondern auch für die behandelnden Fachärzte und die niedergelassenen Ärzte. Wieso, Herr Dr. Däubel?
Also zum einen, weil gute Medizin einfach Spaß macht, weil wir zusammenarbeiten. Das überträgt sich natürlich auf den Patienten und auch eben auf die behandelnden Ärzte. Man muss nicht ewig lang irgendwo hinterher telefonieren, sondern wir sind eben vor Ort zusammen, entscheiden gemeinsam, helfen uns gegenseitig und kommen somit natürlich auch wesentlich schneller voran. Das heißt, wir diskutieren die einzelnen Fälle gemeinsam. Wir finden den idealen oder optimalen Untersuchungs- und Behandlungsgang. Und es sind dann eben nicht mehr so diese einsamen Entscheidungen, die der einzelne Arzt fällen muss, sondern es wird mehr oder weniger doch gemeinsam eine Entscheidung gefällt, die man dann auch gemeinsam tragen kann. Für die Klinikärzte, auch für die, die in Ausbildung sind, sicherlich vom Vorteil, diese Diskussionen dann mitzubekommen, warum man jetzt in dem Fall so und nicht anders entschieden hat und warum das letztendlich nach unserer Meinung dann der beste Weg für den Patienten ist. Für die niedergelassenen Kollegen müssen wir vorab ja nicht entscheiden, ob das konservativ oder operativer Fall ist, denn ein niedergelassener Kollege, der weist zu und wir schauen, was wir daraus machen.
Wie wir ja anfangs erfahren haben, hat das neue Konzept aber nicht nur Vorteile, oh, jetzt waren wir schon im Zeitalter knapper Krankenhausbudgets und Existenzsorgen, hat ja hier das gemeinsame Vorgehen doch sicher auch enorme wirtschaftliche Vorteile für die Klinik.
Naja, also die Sparpolitik ist natürlich immer in der Öffentlichkeit und das ist ein beliebtes Thema und es ist auch richtig, dass da der Spielraum in der Medizin in den letzten Jahren sicherlich immer enger geworden ist und weiter wird. Man hat aber ja auch jetzt noch nicht beobachtet, dass die Menschen oder die Bevölkerung reihenweise tot umgefallen ist und ihnen niemand mehr, also kein Mediziner mehr geholfen hat. Schließlich ist es eben im Krankenhaus der Sinn, Medizin zu machen und den Kranken zu helfen und auch der Haushalt der Kreiskliniken ist zumindest noch ausgeglichen. Aber der Punkt, den ich machen will, schlussendlich ist eben eine schlechte oder eine mager oder eine nur auf Sparen ausgerichtete Medizin am Ende doch eher teurer, weil die Komplikationen dann eben überproportional viel Aufwand kosten und damit natürlich auch Geld kosten. Und insofern ist eben diese koordinierte Diagnostik und Therapie eben sicherlich etwas, was sich für das Krankenhaus hinterher dann auch lohnt.
Ja, ist klar. Nur wenn wir schon bei dem Thema Wirtschaftlichkeit sind, gerade auch was die niedergelassenen Fachärzte anbelangt, wo es seit Anfang des Jahres bedingt durch drastische Etatkürzungen ja ziemlich hoch hergeht, könnte es nicht sein, dass man gerade als Patient bei solchen neuen etablierten Zentren mit übergreifenden Fachbereichen noch rascher in Kliniken überwiesen wird, Herr Dr. Deible?
Und der wirtschaftliche Druck im niedergelassenen Bereich ist sicher enorm und auch dort sind die Spielräume ziemlich eng und wir sehen das ja auch mit den Streiks und alles, was wir jetzt in den Medien gesehen haben. Aber andererseits, das Bauchzentrum ist ja zunächst einmal eine Einrichtung der Klinik, muss als Angebot angesehen werden und soll ja zunächst einmal unsere internen Abläufe optimieren, dass wir eben Reibungsverluste und so weiter vermeiden. Wir nehmen den Patienten ja erst in Empfang, wenn der Niedergelassene ihn uns eingewiesen hat. Und da machen wir ja auch keinerlei Vorschriften, denn die Niedergelassenen machen ihre Medizin und die machen sie auch sehr gut. Das ist ja letztendlich auch kein ambulantes, sondern ein stationäres Angebot. Die Niedergelassenen sind ganz frei, das anzunehmen oder eben auch nicht anzunehmen. Wir hoffen natürlich, dass das Konzept okay ist und sie es annehmen.
Aber unter dem Kostendruck kann man doch eigentlich sagen, dass doch der ein oder andere Facharzt sicherlich manchmal überfordert ist, wenn es eben ein unklares Krankheitsbild gibt und möglicherweise dann vielleicht auch aus Kostengründen vielleicht sagt, also wenn er immer wieder nicht weiterkommt, vielleicht doch besser gleich stationär aufnehmen. Also die Erfahrung zumindest habe ich schon des Öfteren gemacht.
Der niedergelassene Kollege ist sicherlich, wenn dann nur finanziell überfordert, aber ich denke, er weiß sehr wohl, was er machen könnte, es aber nicht kann, weil einfach die Mittel fehlen. Und da ist natürlich schon eine Chance zu sagen, okay, vielleicht ist der Rücken eines Krankenhauses doch noch ein bisschen breiter.
Aber bevor wir jetzt zu den diagnostischen Möglichkeiten im Rahmen des Bauchzentrums kommen, machen wir doch mal eine kleine musikalische Unterbrechung. Ja, und wieder zurück zur Musik und Medizin und unserem heutigen Thema, das Bauchzentrum in Trostberg. Herr Professor Glück, welche sind denn die diagnostischen Möglichkeiten im Rahmen des Bauchzentrums? Was gehört in erster Linie dazu?
Ja, eine der wichtigsten diagnostischen Möglichkeiten für die Erkrankung von Speiseröhre, Magen, Darm ist natürlich die Endoskopie. Also das Hineinschauen in diese Hohlorgane mit modernsten optischen Instrumenten und da hat eben der Fortschritt der Videotechnik, den wir auch sonst so in der Unterhaltungselektronik in den letzten Jahren gehabt haben, natürlich nicht Halt gemacht vor der Medizin. Wir haben hier eine absolute High-End-Ausstattung mit einer HDTV-Auflösung, die erlaubt, also feinste Details praktisch schon fast auf mikroskopischem Level in der Schleimhaut zu erkennen, was natürlich erlaubt, natürlich auch kleinste Veränderungen zu erkennen und dann diagnostizieren zu können. Das sind dann Geräte zur Diagnostik, auch Geräte zur Therapie, eben für die Untersuchung von Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm, für den Dickdarm. Wir haben besonders lange Endoskope, die es erlauben, auch den Dünndarm komplett zu untersuchen und gegebenenfalls Proben zu entnehmen oder eben kleine endoskopische Eingriffe durchzuführen. Wir haben ein Endosonographie-Gerät, wo also der Ultraschallkopf vorne an der Spitze des Endoskops befestigt ist, sodass man quasi mit dem Ultraschall in das Gewebe hineinschauen kann, unter das, was man jetzt rein optisch sieht. Wir haben die Möglichkeit, Interventionen am Gallengang, an dem Bauchspeicheldrüsengang durchzuführen mit speziellen Endoskopen. Letztendlich, ich komme ja von der Ausbildung her von der Uniklinik, habe ich hier von der Ausstattung her das identische Niveau wie an der Uniklinik. Also Sie haben vorher angesprochen, Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung, aber von der Ausstattung sind wir wirklich top.
Das ist ja ganz enorm und gut zu wissen für viele Hörer und Hörerinnen, die sich dafür interessieren und eben die auch betroffen sind. Ich glaube, man hatte da beim Tag der offenen Tür im vergangenen Jahr und auch in verschiedenen anderen Kliniken immer mal die Möglichkeit, dieses sicher genauer anzusehen und vielleicht auch mal, wie man sowas genau ansehen kann, auch im Inneren der Speiseröhre, im Magen. Das wurde sehr gut gezeigt und ich denke auch bei den nächsten Möglichkeiten, wenn Sie das immer mal wieder vorführen können, nicht? Außerdem gibt es ja noch weitere Geräte für Funktionsdiagnostik. Wann und wofür werden diese denn angewandt?
Nun ja, also wir haben natürlich hier zum einen die Möglichkeit, wie gesagt, mit der Endoskopie das Hohlorgan innen zu betrachten. Wir haben aber auch die Möglichkeit, bildgebende Verfahren einzusetzen. Wir haben hier die Ultraschalluntersuchung inklusive Kontrastmittel. Das ist sozusagen die neueste Entwicklung in der Ultraschalldiagnostik. Damit kann man auch bildgebend gesteuerte Punktionen durchführen. Wir haben eine sehr gute Kooperation mit der radiologischen Praxis, die über CT-Kernspinnen, Szintigraphie und so weiter verfügt. Wir haben eine gute Kooperation für Interventionen. Also wir haben die Interdisziplinarität auch hier mit der Radiologie. Wir haben sehr kurze Wege, um uns das anzugucken. Für die Funktionsdiagnostik haben wir jetzt ganz neu ein Gerät beschafft, das uns den Rückfluss von Mageninhalt, Magensäure bei den Patienten mit Sodbrennen in die Speiseröhre anzeigen lässt und die Beweglichkeit der Speiseröhre, was eben für die Diagnostik dieser Erkrankungen ganz entscheidend ist.
Kommen wir zur Therapie, Herr Dr. Däuble. Als Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie können Sie uns sicher genau erklären, womit sich diese hauptsächlich befasst.
Also was ist Viszeralchirurgie? Das hört sich natürlich ganz hochgestochen an. Im Grunde genommen könnte man auch Bauchchirurgie dazu sagen, umfasst die operative Behandlung der abdominellen Organe, das heißt des gesamten Verdauungstraktes, wie ich vorhin ja schon angedeutet habe, von der Speiseröhre über Magen, Dünndarm, Dickdarm, Mastdarm, Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse. Dazu gehört in der Viszeralchirurgie weiterhin die operative Behandlung der Schilddrüse und Nebenschilddrüse sowie eben auch die Behandlung von Weichteilbrüchen wie Leistenbruch, Narbenbruch und so weiter. In den vergangenen Jahren setzt sich dann auch immer mehr in Bereichen der Viszeralchirurgie zunehmend die minimalinvasive Chirurgie oder laparoskopische Chirurgie durch, vielleicht auch mehr als Schlüssellochchirurgie bekannt.
Inwieweit werden denn hier auch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse umgesetzt?
Wie wir auch vorhin schon mal kurz anklingen haben lassen, wollen wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse herunterbrechen und dann in unserer Klinik anwenden. Und da ist so beispielhaft einfach mal ein Schlagwort die Fast-Track-Chirurgie, das heißt also die Chirurgie der sogenannten schnellen Schiene. Der Grundgedanke dieser neueren Form der Rehabilitation besteht darin, dass die Eingriffe in den Organismus auf ein Minimum beschränkt werden. Das wäre eben die minimalinvasive Chirurgie, kombiniert aber auch mit den unterstützenden Maßnahmen für die selbstregulierenden Kräfte des Körpers. Das heißt, Patienten sollen am Operationstag aufstehen, dürfen relativ früh essen, sollen schneller auf die Beine kommen. Im Mittelpunkt dieses Konzeptes steht unter anderem die Schmerztherapie mit dem Schmerzkatheter, der Physiotherapeut muss am Bett stehen, der Chirurg muss natürlich auch gut sein. Und damit können wir das auch in unserer kleinen Klinik so machen, wie es eben im großen Zentrum auch gemacht wird.
Wie das mit der Versorgung von Patienten mit bösartigen Tumoren aussieht, erfahren wir dann gleich im nächsten Einstieg. Ja, und wieder zurück zu Musik und Medizin. Herr Professor Glück, wir sind stehen geblieben bei den bösartigen Tumoren. Und wie sieht es hier mit der Versorgung von den Patienten in der Kreisklinik Trostberg aus, also im Bereich der sogenannten Onkologie?
Ja, wir haben ja hier in der inneren Abteilung die onkologische Abteilung mit integriert. Zuständig ist hier der Oberarzt Krüger und die Leitung der Abteilung hat mit der Abteilung in Traunstein zusammen der Dr. Kubin. Wir haben da sehr kompetente Onkologen, die eben dann den onkologischen Part für die Patienten, die mit onkologischen Erkrankungen im Rahmen des Bauchzentrums behandelt werden, eben mit übernehmen. Das geht stationär, das geht auch ambulant. Wir haben eine große Tagesklinik. Die meisten Entscheidungen, die dann klar sind, entlang der Richtlinien der Deutschen Krebsgesellschaft, nach denen wir uns hier richten, wenn wir die hier selber machen können, dann ist das klar. Ansonsten Dinge, die so ein bisschen unklar sind, wo man das eine oder andere machen könnte, die werden dann auch am Tumorboard in Traunstein, wo sich die Niedergelassenen und die Klinikärzte wöchentlich treffen, dann vorgestellt und dann dort besprochen und man macht so ein richtiges großes Konsilium und setzt dann eben dieses im Rahmen der gemeinsamen Therapiekonzepte um.
Also kann man sagen, dass der Onkologe hier auch voll mit eingebunden ist?
Der Onkologe ist definitiv mit im Bauchzentrum eingebunden, weil natürlich die im Bauchzentrum auch ein ganz ordentlicher Teil an bösartigen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes und der anhängenden Organe mit versorgt werden.
Und da sind wir auch gleich beim nächsten Thema. Lassen Sie uns vielleicht an der Stelle nochmal die wesentlichen Erkrankungen im Bauchraum ansprechen und welche eben diagnostischen und therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten jeweils hier in Frage kommen. Fangen wir gleich mal an mit der sogenannten Refluxerkrankung. Mittlerweile ja schon fast eine Volkserkrankung, kann man sagen. Was versteht man nochmal genau darunter?
Nun, Sodbrennen ist eine Volkskrankheit. Zugrunde liegt das Unvermögen des Verschlussmechanismus der Speiseröhre, der unteren Speiseröhre, sodass letztendlich Magensäure in die falsche Richtung zurückläuft in die Speiseröhre und dort zu einer chronischen Entzündung führt. Und das spürt der Mensch nun eben halt einmal durch dieses Sodbrennen, was ja sehr, sehr lästig sein kann. Und wenn das viele Jahre besteht, kann auf dem Boden dieser chronischen Entzündung durchaus auch einmal ein Speiseröhrenkrebs entstehen. Also nicht etwas ganz Unriskantes. Wir haben sehr potente Medikamente in den letzten Jahren zur Verfügung, sodass der Großteil der Patienten konservativ ohne eine chirurgische Therapie behandelt werden kann. Die Aufgabe von einem Bauchzentrum letztendlich ist es, herauszufinden, welcher Patient könnte denn wirklich von einer Operation profitieren oder andersherum, bei wem wird das Konservative nicht so richtig durchschlagen. Und das sind eben Patienten, die können wir jetzt neuerdings durch unser neues Gerät letztendlich herausfiltern, indem wir die Säure messen, aber auch den Reflux als Quantum messen, sodass eben die Patienten, die chronisch heißer sind, die sich räuspern müssen, die nachts nur mit erhobenem Oberkörper schlafen können, einfach die zu finden und denen dann die richtige Therapie anzubieten.
Und dabei gibt es ja auch ein ganz neues OP-Verfahren. Wie sieht das denn nochmal aus?
Ganz neu ist es nicht. Wir haben es seit 16 Jahren quasi im Portfolio. Und man hat in der Anfangs der 90er Jahre sicherlich zu viel von den Refluxösophagitiden, so wie es im Fachjargon heißt, operiert. Dann haben wir dazugelernt, dass wir festgestellt haben, wir müssen eben die Patienten herausfinden, die davon profitieren. Und das funktioniert in der Schlüssellochmethode, sodass die Operation, die vor 80 Jahren von Herrn Nissen schon eingeführt worden ist, jetzt eine Renaissance erlebt in dieser minimalinvasiven Therapietechnik, sodass der Patient nicht mehr 2-3 Wochen im Krankenhaus liegt, sondern letztendlich nach 5 Tagen nach der Operation das Haus wieder verlassen kann.
Ein weiterer Punkt sind die Leber- und Gallenwegserkrankungen. Herr Professor Dr. Glück, vielleicht ein bisschen was über die Symptomatik, Diagnostik und wie Sie hier auch therapieren können.
Also Gallensteine sind ja eine ganz, ganz häufige Erkrankung und abhängig vom Alter, mit zunehmend Alter zunehmend betreffen Gallensteine bis zu 30% der Bevölkerung. Wenn dann Gallensteine Beschwerden machen, dann sind eben charakteristisch Schmerzen im rechten Oberbauch, vor allem nach dem Essen. Wenn das dann richtige Komplikationen macht, dann kann eine Gelbsucht eintreten oder eine Bauchspeicheldrüsenentzündung durch einen Stein, der durch den Gallengang, also aus der Gallenblase durch den Gallengang nach unten wandert und sich dann an der Mündung des Gallenganges in den Zwölffingerdarm einklemmt. Wir können das natürlich gut diagnostizieren mit den Geräten, die wir hier haben und auch natürlich endoskopisch zunächst mal behandeln, den Stein entfernen, sodass der Abfluss wieder hergestellt ist. Und dann kommt eben die Chirurgie wieder im Rahmen der Interdisziplinarität ins Spiel und muss das Lager, den Vorrat an den Steinen, sprich die Gallenblase, entfernen. Auch das geht hier in der Chirurgie in aller Regel mittels der Schlüssellochmethode und der Patient ist schnell wieder zu Hause.
Ja, und über alle weiteren Erkrankungen im Bauchraum sprechen wir dann in der zweiten Stunde und ich gebe jetzt ab an die Weltnachrichten und dann melden wir uns wieder zurück. Ja, und ganz herzlich willkommen zur zweiten Stunde von Musik und Medizin und unser großes Thema heute, das Bauchzentrum in Trostberg. Und bei mir zu Gast ist der Professor Dr. Thomas Glück, seines Zeichens Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin, und Herr Dr. Joachim Däuble, Chefarzt für die Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie. Ja, und wir sind stehen geblieben bei den sogenannten Magenerkrankungen. Herr Professor Dr. Glück, Magenerkrankungen, hauptsächlich eben Gastritis, Helicobacter pylori, darüber hatten wir auch schon mal eine Sendung gemacht, Magengeschwüre, Magenkrebs, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Was sind denn hier die diagnostischen Möglichkeiten und eben auch die therapeutischen?
Nun ja, wir hatten ja vorher in der letzten Stunde schon darüber gesprochen, dass wir hier eine ganz moderne Endoskopietechnik haben. Da gab es in der letzten Zeit auch einiges an Neuigkeiten mit speziellen Filtern, das Licht auszufiltern in einzelne spektrale Bestandteile, sodass der Kontrast erhöht werden kann. Das können wir hier durchführen, sodass wir auch die kleinsten Details und kleinste Veränderungen in der Schleimhaut erkennen können, was dann unter Umständen Vorstufen zur Entwicklung von bösartigen Erkrankungen sind. Was die chirurgische Therapie angibt, übergebe ich jetzt dann weiter an den Kollegen Däuble.
Ja, leider bleibt es ja nicht immer bei den kleinen Veränderungen, sondern aus den kleinen werden große Veränderungen und die machen irgendwann Beschwerden. Leider spürt man es erst, wenn es relativ spät ist. Und wir sind sehr froh, dass wir hier in Trostberg zusammen mit den Onkologen und auch den Strahlentherapeuten ein komplettes Konzept anbieten können mit einem sogenannten Vorbehandeln, Bestrahlung und Chemotherapie und dann erst operieren. Und operativ können wir hier den Stand der Dinge, also den State of the Art anbieten mit einer kompletten Entfernung des Magens, der Lymphknoten, sodass hier auch die einzige Chance, die eben in der Chirurgie besteht, auch Magenkrebs heilen kann.
Also braucht praktisch gar keiner, der magenkrank ist, irgendwie sich Sorge machen, er wird bei Ihnen garantiert geheilt.
Garantieren können wir es nicht, aber wenn die Chance besteht, so können wir die Chance auf jeden Fall
nutzen. Ist doch wunderbar. Aber Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, die sind ja auch, wie man so sagt, gar nicht so ohne. Vor allen Dingen Bauchspeicheldrüsenkrebs, der meistens sehr, sehr schwer zu erkennen ist. Hier gibt es die chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung. Wie sieht es da aus mit der Entstehung und den Möglichkeiten, die Sie hier haben?
Also da ja sehr viele Prominente auch in letzter Zeit an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sind, ist das auch tatsächlich ein Thema in der Öffentlichkeit, ob das ein Luciano Pavarotti war oder ein Patrick Swayze oder neuerdings eben Laurent Fignon als Sportler mit 48 Jahren. Es trifft jeden und das ist eben vielleicht auch eine Message, dass es eben doch nicht ohne Konsequenzen sein kann, wie man sein Leben führt einerseits und andererseits ist es eben auch viel genetisch bedingt. Sehr viel häufiger als die bösartigen Erkrankungen sind die chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündungen und hier muss man eben auch ganz klar sagen, ist eben die häufigste Ursache der Alkoholkonsum. Oje. Und das ist ja immer so ein bisschen die Sache mit den Maßen und wir haben es ja hier auch mit den Maßen zu tun. Also da ist ganz klar der Zusammenhang, zu viel Alkohol schafft jede Bauchspeicheldrüse. Dazu kommt natürlich noch das Nikotin und das sind auch gleich die Risikofaktoren, die es zu nennen gibt. Wir haben hier alle Möglichkeiten der Diagnostik in der Endoskopie gegeben, wie wir vorhin schon angedeutet haben. Sollte es mal zu Engstellungen kommen, so kann durch kleine Stents, sogenannte Plastikröhrchen, einfach wieder die Galle zum Fließen gebracht werden und auch die Bauchspeicheldrüsensekrete. Was sehr viel schwieriger ist, ist letztendlich die Diagnostik. Könnte sich dahinter ein bösartiger Tumor verstecken oder nicht? Da sind wir noch nicht so ganz am Ende. Die CT-Technik ist noch nicht so richtig ausgereift. Wenn wir Proben entnehmen, ist der Pathologe sich sehr häufig unsicher, sodass wir hier zur Auffassung gekommen sind, im Zweifel lieber zur Operation raten, denn dann hat man die Chance vielleicht frühestmöglich genutzt, als eben diesen sehr aggressiven Tumor zu übersehen und dann ist er letztendlich auch nicht mehr heilbar.
Und diese bietet hier ein ziemlich großes Spektrum Spektrum? Was, mit welchen Möglichkeiten können Sie hier arbeiten im chirurgischen Bereich?
Im chirurgischen Bereich ist eben der Golden Standard die sogenannte Whipple'sche Operation, dass eben der Bauchspeicheldrüsenanteil inklusive Zwölffingerdarm, Gallenblase, Teile des Magens, wenn es nötig ist, entfernt werden können und hinterher aber auch wieder so zusammen operiert werden kann, dass es wieder funktioniert.
Ein weiterer Aspekt, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Was versteht man denn darunter? Welche unterscheidet man und welche Behandlungsmöglichkeiten werden denn hier angewandt, Herr Professor?
Ja, bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen unterscheidet man den Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Das sind letztendlich zwei Varianten eines Prinzips, bei dem die Toleranz des Körpers gegen die vielen Bakterien, die wir im Dickdarm, im Dünn- und Dickdarm in uns tragen, verloren geht, sodass hieraus eine Entzündung entsteht, ganz ähnlich wie man das bei einer Salmonellose zum Beispiel hätte. Obwohl man das immer besser verstanden hat, jetzt wie das zustande kommt, diese Erkrankungen, kann man im Wesentlichen entzündungsdämpfend mit Cortisonpräparaten oder auch mal mit Immunsuppressiva behandeln. Da muss man natürlich dann schauen, welche Behandlung ist für welche Situation die richtige. Und ganz selten kann es bei diesen Erkrankungen durch die chronische Entzündung auch mal zu Engstellungen kommen. Da ist dann der Chirurg gefragt, um diese Engstellungen zu beseitigen.
Ja, und im weiteren Einstieg sprechen wir dann nochmal über die bösartigen Darmerkrankungen und so weiter. Und wieder zurück zu Musik und Medizin. Und jetzt haben wir ein ganz wichtiges Thema, nämlich die bösartigen Darmerkrankungen. Herr Dr. Däuble, wie sieht's da aus mit der Häufigkeit, Früherkennung und der Vorsorgeuntersuchung bzw. den diagnostischen Möglichkeiten?
Ja, der Darmkrebs ist nach wie vor die zweithäufigste Krebserkrankung bei Männern und Frauen. Da Darmkrebs nicht über Nacht entsteht, sondern langsam über verschiedene Vorstufen, sogenannte Polypen, entsteht, gibt es hier ja eine wunderbare Möglichkeit der Vorsorge. Und dieses Vorsorgeangebot wird ja auch vielfach beworben, aber nach neueren Zahlen gehen gerade mal 23-24% von denen, das heißt über 55-Jährigen, für die ja der Anspruch besteht, über die gesetzliche Krankenversicherung zur Vorsorge. Sie wird also so gut wie nicht wahrgenommen. Und das ist eigentlich schade, denn durch eine einfache Polypektomie, also Entfernung des Polypen, könnte im Grunde genommen der Darmkrebs im Keim erstickt werden und gar nicht erst entstehen. Von daher auch an dieser Stelle einfach der Aufruf, das zu nutzen. Und vielleicht geht es ja auch sogar ein bisschen früher. Manche bekommen es ja auch schon mit wesentlich jüngeren Jahren.
Aber die Frage vielleicht nochmal ganz schnell, warum haben so viele Leute Angst davor? Ist es die Vorbereitung oder ist es einfach die Tatsache, sie können eventuell verletzt werden? Weil das gibt es ja ab und an, aber in ganz wenigen Fällen auch mal, dass man sich da eventuell doch eine kleine Verletzung entstehen kann.
Was ist sicherlich der Grund? Es gibt sicherlich zwei Hauptgründe. Ich denke, das eine ist natürlich, lieber lasse ich nicht nachgucken, dann habe ich auch nichts. Also so ein bisschen wie
Kopf in den Sand stecken.
Genau, Kopf in den Sand. Und andererseits ist es natürlich so, dass eine Dickdarmspiegelung eine gewisse Vorbereitung benötigt und das bedeutet halt sehr viel Flüssigkeit trinken und
unangenehme
das schmeckt
Flüssigkeit.
Auch nicht so richtig gut und da haben wir auch noch nichts richtig Gutes erfunden, dass das auch wirklich gut geht. Das sind sicherlich die zwei Hauptgründe.
Sollte man mal gegen Schnaps austauschen, ich glaube, dann wird es, glaube ich, sehr viele mehr machen.
Probleme mit der Bauchspeicheldrüse wieder. Ja, warum ist das mit dem Darmkrebs so? Es ist so, dass wir davon überhaupt nichts spüren. Wir spüren erst dann etwas, wenn mehr oder weniger der ganze Darm zugewachsen ist oder wenn er heftig blutet. Manchmal haben Patienten, die aus anderen Gründen eine Blutverdünnung einnehmen müssen, Glück, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Tumor dann früher blutet, das heißt noch nicht so groß ist, aber doch schon blutet und dann geht man eher mal zur Diagnostik. Insgesamt ist es so, dass diese Krebserkrankung zwischen 50.000 und 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr in der Bundesrepublik aufweist und das ist schon natürlich auf unseren Landkreis heruntergerechnet auch eine ganz beträchtliche Anzahl. Deshalb an dieser Stelle nochmal zur Vorsorge gehen. Wenn man dann eben zur Vorsorge geht oder zur Dickdarmspiegelung geht, dann kann meistens das durch Polypektomie behandelt werden. Sollte es zum Krebs gekommen sein, haben wir hier die Möglichkeit eben, da wir es gemeinsam in unserem Expertenforum besprechen, im Tumorzentrum der Kreiskliniken Traunstein und Trostberg, zusammen mit Onkologen, mit Strahlentherapeuten, mit Pathologen, mit uns beiden, eben dann das Ideale, die optimale Versorgung des Patienten dann auch zu planen und durchzuführen. Darmkrebs ist auch etwas, was eben dann doch der Chirurg zu therapieren hat und wir können hier eben die onkologisch radikalen Operationsmethoden alle anbieten für den gesamten Trakt des Dickdarms und des Mastdarmes und hier auch in immer zunehmender Zahl die Schlüssellochmethode, weil wir auch hier wissen, worauf es ankommt, ob man das jetzt bei geöffnetem Bauch oder bei geschlossenem Bauch macht, ist im Bauch immer das Gleiche, aber die Außenwirkung ist ganz anders. Minimalinvasiv ist man schneller auf den Beinen, es ist kosmetisch besser. Meistens kann auch ein künstlicher Darmausgang vermieden werden. Das sind nur die letzten paar Zentimeter am Mastdarm, wo es eben nicht geht. Und von daher haben wir hier eine sehr gute Expertise, dass wir im Prinzip die Gesamtheit der Darmkrebse und Mastdarmkrebse hier zusammen behandeln können.
Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Divertikelerkrankungen des Darmes. Das ist ja auch mittlerweile schon fast eine Volkskrankheit und sie ist auch in irgendeiner Weise auch erblich veranlagt. Das heißt also, wenn Vater, Mutter sowas hatte, kann eben so die Kinder das auch bekommen. Und es ist auch eine Art Krankheit, die eben durch schwaches Bindegewebe entstehen kann. Vielleicht können Sie uns dazu über noch was Näheres sagen.
Ja, in der Tat, es ist eine Volkskrankheit, aber es ist im Wesentlichen halt deswegen eine Volkskrankheit, weil die Menschen immer eine höhere Lebenserwartung erreichen und mit zunehmendem Alter findet man halt einfach mehr dieser Ausstülpungen der Darmschleimhaut durch die Muskelschicht des Darmes. Das ist in sich im Prinzip und viele Menschen haben das und merken da nie was davon. Auch harmlos gefährlich wird es dann, wenn sich das entzündet, ja, also wenn sich dort Stuhl eindickt in diesen Ausstülpungen und dann zu einer Entzündung kommt. Es sieht dann auch ähnlich aus wie eine Blinddarmentzündung, bloß auf der linken Seite. Das kann man gut diagnostizieren. Man kann hier ein CT machen, kann Ultraschall machen, wird dann in der Regel antibiotisch behandelt und heilt ab. Wenn das dann wiederholt auftritt, dann sind auch die weiteren Rezidive vorprogrammiert und in solchen Situationen muss man dann den betroffenen Darmabschnitt entfernen. Das geht hier natürlich auch und die Indikation wird hier gemeinsam zwischen den Internisten und den Chirurgen gestellt. In der Regel kann man hier ein kleines Darmsegment entfernen und das wird auch in aller Regel ohne künstlichen Darmausgang gehen.
Ein ganz weiterer wichtiger Aspekt ist die sogenannte Appendizitis, also die altbekannte Blinddarmentzündung. Herr Dr. Däuble, vielleicht erklären Sie uns hier nochmal, wie schwierig das tatsächlich ist, die zu diagnostizieren. Und auch bei unklaren Bauchschmerzen gibt es ja da auch sehr viele Möglichkeiten und manchmal hat man die gar nicht. Vielleicht können Sie uns das nochmal näher erläutern.
Also die häufigste Erkrankung wirklich zum Schluss, unklare Bauchschmerzen. Es ist so, dass sowohl die Appendizitis, die Blinddarmentzündung ein Chamäleon ist, als auch viele andere Dinge. Und wir kennen das ja von den Kindern, wenn es denen irgendwas nicht so richtig passt, dann tut der Bauch weh, ob der Bauch überhaupt gar nichts hat. Und das ist im Erwachsenenalter dann oftmals auch geblieben. Wenn uns woanders der Schuh drückt, dann projizieren wir das und plötzlich tut der Bauch weh, bei anderen tut der Rücken weh, ohne dass da irgendetwas Messbares ist. Und diese unklaren Bauchschmerzen, da muss ich sagen, da kommt eben die interdisziplinäre Zusammenarbeit wirklich sehr gut zu tragen. Und es gibt ja eben viele andere Erkrankungen, seltene Erkrankungen des Bauchfells, des Stoffwechsels. Da müssen wir gemeinsam am Bett stehen und beratschlagen, ja, was tun wir denn jetzt? Und für den Internisten ist es ganz wichtig zu sagen, bremst vielleicht mal den Chirurgen, der denkt, jetzt muss er da gleich reinschneiden. Und ich weiß es aus meiner Erfahrung, wie viel sogenannte unschuldige Blinddarme sind halt auch schon entfernt worden, weil man eben ein bisschen zu schnell war. Und andererseits ist es eben auch so, es gibt dann aber auch ein zu spät. Es kann auch ein Blinddarm durchbrechen und er hat sich aber so dargestellt, dass keiner primär draufgekommen ist, das ist er. Und da ist es ganz wichtig, viel Expertenwissen und vor allen Dingen viel Erfahrung ans Krankenbett zu bekommen, damit eben der Patient mit unklaren Bauchbeschwerden wirklich relativ schnell Klarheit gewinnt, was bei ihm eigentlich los ist. Und das ist in unserem Bauchzentrum eigentlich jetzt eine ganz, ganz geschickte Sache, dass wir uns wirklich am Bett vom Patienten treffen und dann gemeinsam entscheiden.
Also kann man sagen, Fazit, bestes Beispiel für das neue Projekt Bauchzentrum an der Kreisklinik Trostberg zum Vorteil des Patienten. Ganz und genau. Damit machen wir nochmal eine kleine Pause. Ja, und wieder zurück zum Musik und Medizin. Aber jetzt kommen wir aus aktuellem Anlass nochmal zu einem ganz anderen Thema, nämlich der sogenannten Schweinegrippe oder auch Neuengrippe, wie man sagt. Seit letzter Woche ist bereits der erste Fall auch im Landkreis Traunstein aufgetreten und es gab auch schon den ersten Todesfall in Europa, in Schottland am vergangenen Wochenende. Herr Professor Glück, die Infektologie gehört ja auch verstärkt zu Ihrem Wirkungsbereich hier in der Kreisklinik Trostberg. Anfangs sah es ja fast so aus, als verliefen diese Virusgrippeerkrankungen zumindest in Deutschland relativ harmlos. Jetzt werden allerdings auch in unseren Breiten immer mehr Fälle bekannt. Wie gefährlich ist denn aus Ihrer Sicht dieser Grippevirus derzeitig wirklich?
Nun ja, also wir haben hier tatsächlich ein neues Grippevirus, deswegen nennt sich das auch neue Grippe. Man könnte auch Mexiko-Grippe, Schweinegrippe, das ist so ein bisschen komisch vom Begriff her. Tatsächlich ist das aufgetreten in Mexiko. Und in Mexiko hat man das erst zum Ende der Grippesaison, also jetzt so im April, überhaupt als neues Virus identifiziert. In Mexiko sind viele Todesfälle zunächst mal beschrieben worden. Einen größeren Teil davon haben die Mexikaner dann auch wieder zurückgenommen. Im Wesentlichen, was man weiß, verläuft diese neue Grippe durchaus ähnlich wie eine normale Grippe, also mit Krankheitsgefühl, mit hohem Fieber, mit Muskelschmerzen. Aber es ist nicht so wie bei der Vogelgrippe, dass man da mit einem Prozentsatz von ca. 50% Todesfällen rechnen muss. Und es sind auch in Deutschland nur relativ wenige Patienten wirklich schwer daran erkrankt. Letztendlich ist das insgesamt nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnliches daran, dass wir jetzt vermutlich in den nächsten Wochen eine Grippewelle bekommen, eben nicht im Winter, sondern im Früh- bis Hochsommer. Man hat lange Zeit darauf gewartet, dass eine neue Grippewelle kommt. Das hängt mit der Immunität in der Bevölkerung und dem Schutz zusammen und den ständigen Variationen der Grippeviren. Man ist darauf vorbereitet durch die Vogelgrippe in den letzten Jahren, die immer wieder hochgekommen ist. Und letztendlich erfährt jetzt diese neue Grippe eine besondere Beachtung in der Bevölkerung, aber man muss bedenken, die Virusgrippe in jedem Winter verläuft genauso schwer. Man hätte Vorbeugungsmöglichkeiten durch Impfung, aber die wenigsten Menschen nehmen sie eigentlich tatsächlich wahr.
Dass es in Deutschland bisher so glimpflich verlief, ist das auch auf die rechtzeitige Verabreichung der richtigen Medikamente zurückzuführen?
Also es ist so, dass man durch eine zurückliegende Grippeimpfung nicht geschützt ist, nach allem, was wir wissen, gegen diese neue Grippe. Man hat allerdings bis jetzt bei allen Isolaten feststellen können, dass sie empfindlich sind auf diese Grippemittel, die man dann einsetzt, wobei man die in der Frühphase der Erkrankung einsetzen muss, also im Verlauf der ersten beiden Tage, ansonsten wirken sie nicht. Bei vielen der Patienten, die jetzt in Deutschland diagnostiziert wurden, ist das Medikament nicht eingesetzt worden, weil die Patienten dann erst am dritten oder vierten Tag eigentlich schon mit abklingenden Symptomen kamen. Das ist allerdings etwas, wenn tatsächlich die Epidemie anläuft, dann hat man die Möglichkeit mit diesen Medikamenten, die dann auch in ausreichender Menge bevorratet sind, siehe die Vorbereitung mit der Vogelgrippe, dann die Patienten rechtzeitig zu behandeln.
Nun wird ja schon bereits fieberhaft an einem entsprechenden Impfstoff gearbeitet. Wann kann man denn frühestens damit rechnen und wie wäre denn es dann mit der Auswirkung bei einer Ansteckung?
Also eine Firma in Marburg hat jetzt schon den ersten Erfolg vermeldet und hat über eine spezielle Kulturtechnik, sonst wird der Impfstoff auf Hühnerembryos, also Hühnereiern angezüchtet und die haben das jetzt in der Zellkultur gemacht und die haben die erste Charge. Das muss jetzt natürlich geprüft werden, das muss zugelassen werden von den Behörden, die werden sich da sicherlich anstrengen und das auch relativ rasch beschleunigen, sodass man wahrscheinlich im Frühherbst mit den ersten Impfstoff, mit dem ersten zugelassenen Impfstoff rechnen kann, wenn alles gut geht. Wenn der tatsächlich also ein größerer Teil der Bevölkerung damit geimpft wird und sich das Virus jetzt nicht auf der Südhalbkugel, wo wir jetzt gerade Winter haben, ausbreitet und nochmal verändert und so, dann wäre das durchaus effektiv, um sozusagen die zweite Welle, dann, die uns im nächsten Winter erreichen könnte, abzumildern.
Gibt es da irgendwelche Nebenwirkungen oder sind die zu erwarten bei so einer Impfung?
Also das wird eine ganz normale Grippeimpfung sein, die man bekommt. Der eine verträgt sie besser, der andere verträgt sie weniger stark. Durch dieses neue Kulturverfahren ist sogar eher nach meiner Einschätzung danach damit zu rechnen, dass dieser Impfstoff besser verträglich sein wird.
Deutschland hat ja bekanntlich ein hochentwickeltes Gesundheitswesen. Wie ist man in den Kliniken, speziell hier in Traunstein-Drosberg, auf akute Fälle denn vorbereitet?
Also wir verfolgen natürlich die aktuelle Entwicklung auf der Homepage des Robert-Koch-Institutes, um zu sehen, wie jetzt diese Welle anläuft. Wir haben Notfallpläne für entsprechende Isolierstationen und sind auch mit einer entsprechenden Aufstockung der Medikamente für die allererste Welle vorbereitet und danach werden dann eben mehr Medikamente nachgeliefert aus den Depots, wenn es dann dazu kommen sollte. Es ist auch so, dass dann eben die Komplikationen wie Lungenentzündungen, die dann entstehen können als Folge von dieser Virusinfektion, dann eben mehr Antibiotika brauchen und entsprechend ist auch hier der Vorrat aufgestockt worden. Also man hat sich da jetzt schon drauf vorbereitet.
Wie lange dauert in der Regel denn die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit, also die sogenannte Inkubationszeit?
Die ist bei der Grippe tatsächlich sehr kurz und das ist auch bei jetzt diesem neuen Grippevirus so der Fall. Die Inkubationszeit sind 2, maximal 3 Tage und man ist aber schon ab dem 2. Tag auch infektiös, bevor man eigentlich noch richtig krank ist, sodass das natürlich die beste Voraussetzung ist, das Ding weiter zu verbreiten.
Ja, und jetzt machen wir nochmal eine kleine musikalische Unterbrechung und dann melden wir uns nochmal zurück.
Ja, und nochmals zurück zu Musik und Medizin. Und wir waren stehen geblieben bei der aktuellen neuen Grippe bzw. Schweinegrippe, wie man im Volksmund hier sagt. Welches sind denn die ersten typischen Symptome und was sollte man denn als erstes beachten vor allen Dingen?
Die Schweinegrippe, wie jede Grippe oder die neue Grippe besser gesagt, ist dadurch charakterisiert, dass man aus relativ heiterem Himmel, aus dem Wohlbefinden heraus plötzlich erkrankt im Verlauf von eigentlich wenigen Stunden. Ja, morgens ist man noch ganz normal zur Arbeit gegangen und dann um die Mittagszeit, naja, und am Nachmittag dann plötzlich Fieber und Muskelschmerzen und Kopfschmerzen und dann kommen dann so Symptome eines oberen respiratorischen Infektes, also dass die Nase läuft und der Hals kratzt. Das ist charakteristisch. So diese vor sich hin schleichende Erkältung lässt sich da auch relativ gut abgrenzen davon. Was man dann beachten sollte, hängt einfach natürlich drauf an oder davon ab, es kommt darauf an, wie schwer man erkrankt. Man kann den Hausarzt aufsuchen. Ich denke, dass wenn dann eigentlich die Grippewelle dann tatsächlich rollen sollte, wäre sicherlich der erste Ansprechpartner und der Hausarzt entscheidet dann, welcher Patient dann wieder mit oder ohne Medikamente nach Hause gehen sollte. Das wäre natürlich ideal, möglichst die Erkrankung einem abgeschlossenen Bereich zu lassen oder welcher dann so schwer erkrankt ist, dass er dann tatsächlich stationär aufgenommen werden muss.
Aber wenn dann die Frage kommt, waren Sie in Mexiko zuletzt, dann ist man dann, wenn man auch nicht war, und trotzdem möglicherweise in irgendeiner Weise sich irgendwo angesteckt hat. Und man weiß es ja nicht, welche Wege das Ganze geht.
Also es ist zurzeit so, dass die Hälfte der Fälle in Bayern von den etwa 40 oder so, die wir hier haben, also 20, haben jetzt keinen Zusammenhang mit irgendjemand, der direkt oder indirekt in Mexiko oder in Amerika gewesen ist.
Also das heißt mit anderen Worten, also wenn irgendwelche Symptome dieser Art auftreten, sich möglichst schnell zum Hausarzt zu begeben und mal die weiteren Untersuchungen zu machen, welche wären denn die? Wie kann man denn das dann überhaupt rausfinden?
Also es gibt einen Schnelltest, den haben wir auch vorrätig hier, wo man feststellen kann, ob es tatsächlich eine Influenza-Infektion ist oder nicht. Aktuell wird immer noch dann angeschlossen, dass die Probe dann weitergesandt wird an das Robert-Koch-Institut oder an das Landesuntersuchungsamt in Bayern hier, damit dann auch tatsächlich aus epidemiologischen Gründen ist das jetzt noch interessant festgestellt werden kann, ob es tatsächlich die Grippe ist oder nicht. Mhm. Das wird natürlich, wenn die Grippewelle tatsächlich laufen sollte, dann nicht mehr so interessant sein, weil da kann man dann einfach nach den klinischen Symptomen gehen.
Und sehr oft gibt es ja dann auch Entwarnung. Ne? Genau. Also meine letzte Frage für heute zu diesem Thema zum Beispiel ist, kann man überhaupt irgendetwas tun? Und was würden Sie denn, um sich zu schützen, unseren Hörern und Hörerinnen raten?
Also da muss man vielleicht mit einem Aberglauben aufräumen. Man denkt immer, man wird angenießt oder angehustet von jemandem, der Grippe hat und wird dann krank. Und das ist falsch, sondern die Erkrankung wird über die Hände übertragen. Konsequenterweise heißt es dann, Hände häufig waschen in diesen Situationen und vor allem nicht zu viele Hände schütteln. Ja, also das ist bei weitem der Hauptübertragungsweg, eine sogenannte Kontaktinfektion, weil man sich ja ganz häufig an die Nase fasst und hinterm Ohr kratzt und dann der Nächste, dem gibt man dann die Hand und der tut das Gleiche und so kommen die Grippeviren von einem Menschen zum anderen und viel weniger als über die Tröpfchen beim Anhusten oder Anniesen.
Also sollten wir es halten wie den Amerikanern, die im Grunde genommen kein Shake Hands machen, sondern einfach Hi sagen und sich gar keine Hand geben.
Das ist richtig, oder wie die Tibeter, die sich freundlich mit gefalteten Händen voneinander verneigen.
Wenn sie also sich hoffen begrüßen. Wir sehr, dass die Pandemie uns hier nicht einholt, auch wenn es die WHO schon ausgerufen hat und hoffen wir, dass es gut ausgeht für uns und dass wir im Sommer zumindest verschont bleiben. Ja, und nochmal zurück zu unserem großen Thema heute, das Bauchzentrum. Herr Dr. Däuble, nach circa einem Monat aktiver Umsetzung Ihres Konzeptes, haben Sie denn schon erste Ergebnisse oder ist es noch zu früh für eine konkrete Prognose?
Nun, es ist sicherlich noch zu früh für eine konkrete Prognose, aber so viel kann man auf jeden Fall sagen, es macht Spaß. Wir haben viel Organisatorisches sicherlich noch zu tun, damit es auch rund läuft. Wir müssen erst einmal auch bekannt werden. Auch unsere Abläufe hier im Haus müssen erst einmal klar definiert werden, wie, wann, wo, was, wer macht, wohin geht und so weiter. Da sind wir dran. Da gehört auch die heutige Sendung ein bisschen dazu, für uns so als Startsendung.
Das hoffen wir natürlich sehr.
Ganz genau.
Ja, gibt es denn bei diesem Projekt noch weitere Pläne und Zielsetzungen Ihrerseits?
Also dieses Projekt ist sicherlich ein Teil von auch noch ganz anderen Projekten. Wir haben vor, Professor Glück und ich, die Notaufnahme, die momentan schwerpunktmäßig unfallchirurgisch nur arbeitet, weil es eben so in der Organisationsform bislang war, in eine interdisziplinäre Notaufnahme zu verändern. Das heißt, dass alle Notfallpatienten, die das Kreis oder die Kreisklinik Trostberg betreten, über diese eine Notaufnahme ins Krankenhaus kommen und dort die Ärzte der verschiedenen Abteilungen dann sich eben um den Patienten kümmern und da wird dann entschieden, in welche Richtung geht es denn. Und das bedeutet Interdisziplinarität nicht nur im stationären Bereich, sondern eben auch schon fast in der Phase des Notfalles, der vielleicht auch noch ambulant bleibt. Und da wollen wir die Räume so konstruieren, dass wir einen Bereich haben, der als eine Art Tagesklinik oder Aufnahmestation dienen kann. Und das nicht nur für uns, sondern da wollen wir eben auch die Traumatologen dann mit im Boot haben, dass eben über diese eine Notfallaufnahme alles organisiert und zu einem guten Ablauf gebracht wird.
Bis wann ist das geplant? Bis wann soll das in etwa abgeschlossen sein?
Abgeschlossen hängt ein bisschen zusammen mit dem Umbau, also die letzte Umbauphase hier in der Kreisklinik Trostberg, sodass dann das gesamte Haus mehr oder weniger durchsaniert ist. Das wird wahrscheinlich erst im Jahr 2011 sein. In unseren Köpfen ist das aber schon viel, viel weiter, sodass der nächste Stand der Dinge der ist, dass wir in eine Projektierungsphase kommen, an dem alle Berufsgruppen, die beteiligt sind, mit am Tisch sitzen, damit das eine gemeinsame Sache wird, wo eben ein unsere Notaufnahme drüber steht.
Vielleicht nochmal für alle Hörer und Hörerinnen und alle Interessierte die Kontaktmöglichkeiten. Wie kommt der Patient letztendlich jetzt zu Ihnen? Wie sieht das aus mit ambulanten Sprechstunden bzw. den Untersuchungen? Was ist der richtige Weg?
Also der einfachste Weg ist sicherlich der Weg über die Sekretariate. Das ist eben über das Sekretariat von Professor Glück und mein Sekretariat, die zu den normalen Arbeitszeiten immer besetzt sind, also zwischen 8 und 16 Uhr, dort anrufen, Termin vereinbaren. Wir haben eine Internetseite geschaltet, die ein paar Links auch anbietet, wo eben auch unsere Kontaktmöglichkeiten mit drauf sind. Aber am einfachsten ist mit Sicherheit einfach das Telefonat mit den Sekretärinnen, um dann eben kurz zu schildern, um was es geht, und dann wird ein Termin vereinbart und dann können die Patienten gesehen werden und dann eventuell auch stationär aufgenommen und entsprechend gemeinsam behandelt werden.
Herr Professor Glück, vielleicht noch eine letzte Frage auch an Sie. Wir hatten ja vorhin die Möglichkeit der ganzen endoskopischen Untersuchungen, Gastroskopien und so weiter erwähnt. Werden die von Ihnen jetzt auch selber hier durchgeführt? Muss der Patient da speziell sich über den Hausarzt auch bei Ihnen anmelden?
Also der Weg ist immer der über den Hausarzt und der Hausarzt entscheidet, wo er den Patienten hinschickt. Die Hausärzte wissen über die Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, auch über die Reglementierungen. Wir können zum Beispiel eine Gastroskopie alleine nicht durchführen und im Zweifelsfall hilft aber immer eine Rückfrage mit dem Sekretariat und die Sekretärinnen können dann Auskunft geben, was geht und was wie geht und wie man weiterkommt. Und in aller Regel findet man eine befriedigende Lösung für alle.
Ja, und damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Sie haben vielleicht gemerkt, dass wir bei den Baucherkrankungen ein bisschen sehr flott durch das Thema geführt haben, aber das war anlässlich eben des aktuellen Themas des Schweinegrippevirus und das wollten wir heute in dieser Sendung vor allen Dingen nochmal ansprechen. Ich sage Ihnen beiden hier in der Runde ganz herzlichen Dank für zwei überaus interessante Stunden und Ihren Ausführungen und vor allen Dingen, dass wir auch heute hier bei Ihnen zu Gast sein durften. Vielen Dank wie immer auch für die Aufmerksamkeit und das entgegengebrachte Interesse. Und wir hören uns schon wieder am 21. Juli mit einem weiteren interessanten Thema. Und bis dahin bleiben Sie mir alle gesund und munter irgendwie. Bis dahin, tschüss und Servus.